Ihr Domradio ist hier. Jeden Tag hören wir vom Krieg in der Ukraine und vom Krieg in Nahost. Andere bewaffnete Konflikte dagegen kommen in unserer Berichterstattung kaum vor. Beispiel Myanmar in Südostasien. Dort herrscht ein blutiger Bürgerkrieg. Und was da genau los ist, das besprechen wir mit Bettina Tiburzi vom katholischen Hilfswerk Missio. Schönen guten Tag, Frau Tiburzi.
Ja, guten Tag zum Domradio.
Sie waren gerade in Myanmar unterwegs. Ganz kurz als Überblick, wer kämpft dagegen wen? Was sind die großen Konfliktlinien?
Ja, Myanmar ist ein Vielvölkerstaat. Da gibt es mehr als 130 verschiedene ethnische Gruppen. Die größte, das sind die Burmesen, ca. 70%. Und es gibt aber auch verschiedene ethnische Minoritäten, wie zum Beispiel die Kachin, die Chin, die Shan, die Kareni. Und es gibt da eine große Konfliktlinie. Diese ethnischen Gruppen, die kämpfen quasi schon seit der Entstehung Myanmar, also schon seit mehr als 70 Jahren, um Autonomie und wollen mehr Freiheiten und wollen auch eine föderale Struktur. Das ist die eine Konfliktlinie. Und dann gab es ja bis 2021 eine zunehmende Demokratisierung im Land. Und 2021 hat das Militär geputscht. Seither gibt es halt auch Widerstand. Also viele junge Leute haben sich in demokratischen Gruppen organisiert, also die Zivilgesellschaft. Und die leisten halt auch Widerstand. Auch Gruppen, die nennen sich jetzt die People Defense Army, also die Leute des Widerstands, die Jungen. Und die haben sich mit diesen ethnischen Gruppen zusammengetan. Jetzt gibt es seit Ende des letzten Jahres auch eine koordiniertere Offensive. Und die haben das gemeinsame Ziel, dass sie das Ende dieser Militärjunta in Myanmar wollen.
Das klingt sehr komplex. Wie war es da überhaupt möglich, sich als Referentin, als Redakteurin eines katholischen Hilfswerks im Land zu bewegen?
Ja, wir sind natürlich da jetzt nicht offiziell als Mitarbeiter Missios eingereist, sondern wir hatten ein Touristenvisum. Ich war auch quasi nur mit einem Fotografen dort. Und es ist ziemlich eingeschränkt. Also die Regierung versucht halt immer auch die Bewegungsfreiheit zu kontrollieren. Man darf zum Beispiel als Ausländer nur in Hotels übernachten und auch an jeder Station, also an jedem Flughafen, auch innerhalb des Landes, musst du dann immer sofort angegeben, in welchem Hotel. Und dann werden ganz viele Kopien gemacht vom Pass, vom Hotel, vom Visa. Also es gibt schon den Versuch, irgendwie alles zu kontrollieren. Es gibt einen großen Überwachungsapparat. Nichtsdestotrotz haben wir eigentlich relativ gut uns bewegen können in den Orten, wo wir halt waren. Wir konnten halt nicht in alle möglichen Regionen reisen, weil das ist auch für die Leute in Myanmar nicht so einfach. Da gibt es halt immer Militär-Checkpoints auf den Straßen. Und wir haben aber immer versucht, das zu umgehen. Und wenn wir dann irgendwie mit Projektpartnern auch mal außerhalb irgendwie eines Geländes fotografieren wollten, dann sind wir dann auch an Orte gegangen, wo normalerweise auch Leute in Myanmar Fotos machen, also an touristische Orte. Und dann gab es einige Camps, in die wir auch besuchen konnten, also wo Flüchtlinge innerhalb von Myanmar sind. Das war dann teilweise auch möglich und das war ja auch sehr wichtig, dass wir auch mit Flüchtlingen zusammenkommen und auch zeigen, denn es gibt ja so viele Flüchtlinge im Land.
Das führt uns zur nächsten Frage. Also Sie haben es gesagt, es gibt wirklich im Moment 100.000 Binnenflüchtlinge. Sie haben sich ein Bild von der Lage verschafft. Unter welchen Umständen müssen die Menschen da fliehen und wie leben sie jetzt?
Also es gibt Flüchtlinge, die wir getroffen haben, die quasi gestern da angekommen sind und die wirklich noch traumatisiert waren von ihrer Flucht. Also es gibt halt Flugzeugangriffe, da fallen Bomben. Also die Militärjunta hat Flugzeuge, diese zivilen Widerstandskräfte und die ethnischen Armeen, die haben keine Flugzeuge. Und die Militärjunta, die bombardiert halt Dörfer, aber auch gezielt Schulen und Krankenstationen. Und es ist auch teilweise Vergeltung dafür, dass man so stark unter Druck steht. Und es gibt, glaube ich, 3 Millionen Flüchtlinge innerhalb von Myanmar im Moment. Und viele leben halt in Camps. Das kann ganz unterschiedliche Camps sein. Manche leben in Baracken, manche sind leerstehende Gebäude, es sind auch kirchliche Gebäude, aber auch in kirchlichen Klöstern, in buddhistischen Klöstern gibt es Leute, die untergekommen sind. Und es gibt auch Flüchtlinge, denn diese Konflikte halten ja schon lange an. Mit manchen Familien habe ich gesprochen, die seit 15 Jahren auf der Flucht sind. Deren Dorf ist zerstört und die mussten dann mehrmals auch schon von ihrem Fluchtcamp in ein neues umziehen. Wir haben auch mit Leuten gesprochen, die sich in den Dschungel verstecken und dann Dörfer, die halt weniger betroffen sind, aufsuchen, bis dann da auch wieder Konflikte ausbrechen. Also mein Eindruck war von dem Land, dass eigentlich das halbe Land auf der Flucht ist, auch wenn das von den Zahlen nicht so ist. Aber da in den Regionen, wo wir waren und auch in den größeren Städten, es gab überall auch solche Flüchtlingseinrichtungen.
Welche Rolle spielt die Kirche bei der Betreuung der Geflüchteten?
Da muss man zu sagen, dass viele dieser ethnischen Gruppen auch Christen sind. Also zum Beispiel die Kachin und die Kareni von denen wir auch viele getroffen haben, die sind halt auch mehrheitlich Christen. Und das heißt auch, dass aus Gebieten, wie zum Beispiel aus der Diözese Laiko, da sind auch kirchliche Mitarbeiter geflohen und eigentlich alle Leute, die in diesem Bistum gelebt haben. Es sind nicht nur Christen, es sind auch andere, die fliehen mussten. Und zum Beispiel der Bischof von Laiko, das ist der Bischof Celso Barschwe, ist selber ein Flüchtling jetzt. Und er betreut quasi seine Gemeinden, indem er von einem Camp zum nächsten reist und also bei den Leuten ist. Und da geht es oft dann auch um ganz einfache Hilfe, die er versucht zu organisieren, auch mit der Hilfe von Missio. Da geht es darum, dass Lebensmittel gebraucht werden und Wasser, medizinische Versorgung. Die Leute müssen sich ja irgendwie ernähren können und es gibt da jetzt nicht so eine Struktur wie vom UNHCR, sondern es wird halt irgendwie auch selber viel organisiert. Die Kinder müssen irgendwie versuchen, auch wieder eine Art Schulbildung, auch wenn das eine informelle Schulbildung ist, zu bekommen. Und den Bischof von Laiko habe ich halt getroffen an einem anderen Ort und der hat mir halt erzählt, wie sein Leben im Moment aussieht. Wir haben auch Ordensschwestern getroffen, die geflohen sind. Eine Gruppe von Ordensschwestern ist mit einem ganzen Kinderheim geflohen. Die haben uns auch nochmal sehr dramatisch erzählt, wie sie da irgendwie einen LKW bekommen haben, wo sie die Kinder reingeladen haben und dass sie quasi sehen konnten, wie die Bomben irgendwie auf die Häuser fielen und wie es Explosionen gab. Also wirklich sehr, sehr dramatische Szenen. Und wenn mir Leute sowas erzählt haben, sind denen teilweise auch die Tränen gekommen. Das ist also alles noch sehr frisch und es ist halt auch gerade etwas, was im Moment vonstatten geht. Und wir waren in einer Stadt im Norden, in Michina. Das ist die Hauptstadt des Staates Kachin. Und da habe ich gerade letzte Woche noch mitgesprochen. Da ist es halt im Moment ganz groß, Flüchtlingsbewegungen, Leute, die auf die Stadt zukommen, weil sie hoffen, in dieser Stadt noch sicher zu sein. Denn da oben hat die Armee der Kachin auch große Fortschritte gemacht. Die haben also die Kosten der Militär runter wirklich verdrängen können. Und als wir da waren, war es sogar so, dass der Flughafen gesperrt wurde, wir nicht zurückfliegen konnten, weil in der Nähe diese Widerstandsarmeen einen militärischen Flughafen angegriffen haben, weil sie verhindern wollten, dass die Flugzeuge von dort starten können, die halt die Dörfer wieder bombardieren. Man muss einfach sagen, dass diese ethnischen Widerstandskämpfer und auch diese People Defense Force und ganz, ganz viele junge Leute, die sind alle sehr, sehr motiviert und sind auch überzeugt davon, dass sie diesen Kampf gewinnen. Und auf Seiten der Militärjunta hat man den Eindruck, dass die Soldaten überhaupt nicht motiviert sind und vielleicht auch an dieser Regierung zweifeln.
Was hat Sie persönlich besonders erschüttert? Vielleicht ganz kurz.
Besonders erschüttert haben mich die ganz vielen jungen Leute, die wir getroffen haben, die alle sehr verzweifelt waren, weil es da jetzt ein Gesetz gibt, wo sie zur Wehrpflicht, also als Wehrpflichtige einrücken müssen. Das heißt, alle Männer von 18 bis 35, alle Frauen von 18 bis 27 Jahren können jederzeit zum Armeedienst eingezogen werden. Und da war die Verzweiflung sehr groß. Alle haben überlegt, wie sie das Land verlassen können oder wie sie dem entkommen können. Und da haben mich wirklich Leute gefragt und um Rat gefragt, was sie jetzt tun können. Und da wusste ich leider auch nicht, was ich denen jetzt raten sollte, weil das natürlich eine fürchterliche Situation ist für Menschen.
Gibt es andererseits etwas, das Sie besonders beeindruckend fanden?
Ja, sehr beeindruckend fand ich die Schwestern von Guten Hirten in Mandalay. Die haben 50 junge Frauen dort, die da eine Ausbildung machen zur Näherin, Computerkurse oder auch Beautification. Also das ist so ein Beauty-Salon arbeiten. Also wirklich was Handwerkliches da lernen. Und aufgrund dieses Gesetzes der Wehrpflicht haben einige von denen mit den Schwestern und deren Eltern auch überlegt, ob sie nicht besser wieder zurückgehen in ihre Heimatdörfer. Die liegen halt in diesen, wo die Volksgruppen, also diese ethnischen Minoritäten, leben, wo halt die Armee keinen Zugriff drauf hat. Und die Schwestern haben das dann organisiert. Das war auch sehr gefährlich und mussten dann über Straßen, wo es halt Militärkontrollen gab, dahin. Und jetzt überlegen die Schwestern halt, wie sie diesen Mädchen, die jetzt wieder in ihren Heimatregionen sind, trotzdem weiter diese Ausbildung zukommen lassen können. Die wollen also dann dahin fahren und dann die Ausbildung in Workshops zentral in verschiedenen Orten stattfinden lassen. Und das fand ich sehr beeindruckend, dass die Leute, obwohl es so ein Chaos und irgendwie eine schwierige Situation ist, trotzdem versuchen, da die Zukunft zu gestalten, soweit sie das eben können. Und wir als Missio versuchen natürlich, das auch zu unterstützen.
Was ist Ihre Forderung an die Staatengemeinschaft, die internationale Gemeinschaft? Was sollte die tun, um die Menschen in Myanmar zu unterstützen?
Also wichtig ist, dass die internationale Gemeinschaft nicht wegschaut. Es gibt so viele Kriege im Moment, dass das Myanmar kaum ein Thema spielt in den Medien. Und mir hat eine Ordensschwester gesagt, ich will, dass die Welt erfährt, was hier in Myanmar passiert. Die Menschen sollen wirklich über die wirkliche Situation informiert sein. Ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass wir irgendwie solidarisch sind und nicht einfach weggucken. Und ich finde es wichtig, dass die internationale Gemeinschaft humanitäre Hilfe leistet, die Demokratiebewegung unterstützt und vor allen Dingen keine Geschäfte mit dieser Militärjunta weitermacht. Das wäre sehr wichtig. Und natürlich ist es auch wichtig, dass viel über die Situation der Menschen dort geredet wird. Und das tun wir ja gerade hier im Domradio.
Bettina Tiburzi war das von Missio mit ihren Eindrücken aus Myanmar. Sie war dort unterwegs, um Projektpartner des katholischen Hilfswerks zu besuchen. Und wie sie die schwierige Lage in dem Bürgerkriegsland einschätzt, unter anderem darüber haben wir jetzt gesprochen. Vielen Dank dafür.